Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem zauberhaften Hanoi, hoch über den Dächern Hanois, zu dieser schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 24. April 2024. Gestern flogen wir von Ho Chi Minh Stadt nach Hanoi in die vietnamesische Hauptstadt, auch in das politische Zentrum des Landes, und der Kontrast könnte nicht größer sein. Ho Chi Minh Stadt ist eine fiebrig wachsende Wirtschaftsmetropole und Hanoi wirkt dagegen immer noch stark umwittert vom kolonialen Spätscharm der französischen Zeit hier. Die Einflüsse, auch die chinesischen Einflüsse, sind sehr, sehr stark und spürbar, wenn man da durch die Altstadt schlendert. Meine Damen und Herren, da haben Sie wirklich das Gefühl, in einer ganz, ganz anderen Welt zu leben. Die Kontraste allerdings zur modernen Welt, zur Wirtschaftswelt, die sind auch hier zu sehen. Etwa 180 Grad jetzt gedreht, was die Blickrichtung angeht. Auf der anderen Seite unseres Gebäudes sehen Sie hochaufragende Wolkenkratzer. Also das gibt's hier auch intensive wirtschaftliche Tätigkeit. Doch Hanoi, und ich bin ganz begeistert nach meinen ersten Eindrücken nach so langer Zeit, zum letzten Mal war ich hier vor 13 oder 14 Jahren, hat ein ganz anderes Momentum, wenn man da durch die Straßen schlendert. Gestern habe ich gesprochen von dem wirklich sehr lesenswerten autobiografischen Buch des Schweizer Spitzenbankiers Joe Ackermann. Und einige Gedanken habe ich da noch vergessen zu erwähnen in diesem Zusammenhang. Ich habe mich gefragt und frage mich immer noch während der Lektüre, was eigentlich wäre aus der Kreditanstalt, aus der Credit Suisse geworden, wenn damals der starke Mann Rainer E. Guth den noch jungen aufstrebenden Josef Joe Ackermann nicht rausgedrängt hätte. Und man gibt sich da gewissen nostalgischen Planspielen hin. Man weiß natürlich auch nicht, wie es gekommen wäre, aber ich vermute mal, dass dieser jähe, fürchterliche Absturz ins Nichts, den wir im letzten Jahr zu gewärtigen hätten, dass der vielleicht nicht passiert wäre, wenn da eine Stabübergabe von Rainer E. Guth irgendwann an Joe Ackermann stattgefunden hätte. Auf jeden Fall bringt einen die Lektüre dieser Autobiografie auch auf solche Gedanken. Nicht, dass sie der Autor selber eingebaut hätte, dass er sich sozusagen rückwirkend anpreisen würde, aber einfach so zwischen den Zeilen kann man sich da des Eindrucks nicht erwehren. Bundesrat Gassis will die Hilfsgelder der Schweiz an die palästinensische UNO-Hilfsorganisation UNRWA streichen, angeblich handelt es sich hier um eine stark antisemitische, ja judenfeindliche Organisation, behauptet Gassis. Es gibt natürlich viel Kritik, auch berechtigte Kritik an dieser UNRWA, das will ich da gar nicht beiseite reden. Die Exponenten der Organisation selber allerdings widersprechen vehement. Ich habe das selber übrigens auch im Nationalrat erlebt. Nicht unüberzeugend, wie da die UNRWA-Vertreter erklärt haben. Außerdem hat jetzt ein UNO-Bericht selber gewisse Entwarnung gegeben und gesagt, es sei also nicht so, dass diese Hilfsorganisation gewissermaßen ein Ableger der Terrororganisation Hamas bilde. Meine Frage in diesem Zusammenhang ist immer, kann man dem außenpolitischen Urteil unseres Außenministers, unseres Bundesrats Ignazio Cassis wirklich trauen bei all den Slalomlinien und merkwürdigen Verrenkungen? Und wenn ich etwas in die deutschen Zeitungen blicke, dann lese ich dort, dass diese UNRWA zwar von vielen Problemen gepeinigt und geschlagen und geprägt sei, allerdings gäbe es doch keine Alternative bis jetzt, denn irgendeine Hilfsorganisation müsse sich ja um die Palästinenser kümmern. Dies das Spiegelbild in den Medien. Dann der Theologieprofessor aus dem Tessin, von dem ich Ihnen letzte Woche berichtet habe, der Manfred Hauke, ist nun freigesprochen worden. Er wurde angeklagt der Verbreitung homophober Aussagen auf einem Mitteilungsblatt in einem Newsletter, den er verschickt hat. Nicht selber hat er das geschrieben, da sind einige deftige Formulierungen drin, tatsächlich, aber niemals, wenn man das unbefangen liest, sozusagen auf alle Homosexuellen insgesamt gerichtet, sondern der Autor, ein polnischer Theologe, hat sich darin sehr kritisch ausgesprochen, vor allem gegen bestimmte, wie er sich ausdrückt, homosexuelle Netzwerke innerhalb des Vatikans. Und nun also ein Freispruch in Bellinzona für den in Lugano wohnhaften deutschen Theologieprofessor. Mir ist noch aufgefallen, dass in der Urteilsbegründung und in der Argumentation die Richterin sich da sehr stark zu Zensuren hat herablassen lassen bezüglich bestimmter Meinungsäußerungen in diesem theologischen Mitteilungsblatt. Ich habe mich einfach gefragt, ist das eigentlich die Aufgabe unserer Gerichte, da Meinungsäußerungen zu zensurieren, zu kommentieren? Das ist doch der falsche Weg und zeigt Ihnen eben, wie die damals eingeführte, eigentlich gut gemeinte Antirassismus-Strafnorm, die sich vor allem gegen Holocaust-Leugner wendete, wie die eben ausgeweitet zu werden, droht und insgesamt natürlich die Meinungsäußerungsfreiheit beeinträchtigt, auch wenn es hier jetzt noch zu einem Freispruch gekommen ist. Man muss das mit etwas kritischer Observanz betrachten. In diesem Zusammenhang erwähne ich einen sehr guten Kommentar von Alex Bauer auf Weltwoche Online. Dort setzt er sich kritisch mit dem vom Nationalrat beschlossenen Verbot von Nazi-Symbolen auseinander. Natürlich sind wir alle gegen diese Nazi-Symbole. Da ist ja offensichtlich. Aber die entscheidende Frage ist eben, wie sich so ein Paragraph dann in der Praxis auswirkt. Und das dient doch nur allzu oft dazu, eben politische, missliebige, oppositionelle, unbequeme dann irgendwie vor den Richter zu ziehen, um ihnen allfällige Gesinnungsverbrechen da anzudichten. Der Bund hat eine Studie herausgebracht zum Thema Klimaschutz. Dieses Betrügerwort, dieses Gaunerwort Klimaschutz. Man kann das Klima gar nicht schützen und die Schweiz kann am wenigsten tun, denn selbst wenn man die Schweiz, ich habe das hier schon oft gesagt, ins Weltall hinausschießen würde, dann hätte das ja keinen messbaren Einfluss auf die Welttemperaturen. Während sich hier übrigens der Horizont etwas verdüstert, könnte sein, dass da bald ein tropischer Regen herunterbricht. Ich muss mich da etwas beeilen. Auf jeden Fall ist in diesem Bericht die Rede von 5,7 bis 8,6 Milliarden Einnahmenausfälle durch das Wegfallen der Mineralölsteuer. Die Subventionen interessanterweise, die habe ich nicht gefunden in der Medienberichterstattung. Das kostet ja auch noch einmal Unsummen. Und das wird dann natürlich immer querverrechnet mit den angeblichen und mutmaßlichen Kosten, die ein unbehandelter Klimawandel bringen sollte. Also wenn wir nichts machen, was es dann kostet. Und da werden dann immer die fürchterlichsten Katastrophen zusammenaddiert. Aber wissen Sie, was man nie liest? Man liest natürlich nie, dass der Klimawandel auch segensreiche Folgen hat für bestimmte Weltgegenden, etwa für die Tundra, wo sie dann plötzlich landwirtschaftliche Nutzflächen haben können. Also die Ertragsseite wird ausgeblendet, da wird betrogen, dass sich die Balken biegen. Da muss ich noch eine Korrektur nachtragen. Urs Wirtlisbach, der interviewte, vom Wochenende, nicht in der Sonntagszeitung, sondern im Sonntagsblick, haben sie ihn befragt und Urs Wirtlisbach mit seinen laserstrahlgenauen Zerzausungen des internationalen europäischen Rahmenvertrags, der Einbindung, des Anbindungsvertrags ist da ausgiebig zu Wort gekommen. Ich möchte noch ein paar seiner Statements nachtragen, wenn ich schon etwas korrigieren muss. Was die Quelle angeht, Wirtlisbach betont auch, die Musikwirtschaft, die spiele ja gar nicht in Europa, sondern in Asien und in Amerika. Ein ganz wichtiger Punkt. Außerdem richtet er sich an den FDP-Nationalrat Simon Michel, der diesen Anbindungsvertrag in höchsten Tönen preist und sagt, seine Aktienpakete hätten seit dem Ende des letzten Rahmenvertrags um 100% zugenommen. Also der Schweiz gehe es so schlecht nun auch wieder nicht. Horizon, die Forschungsprogramme, da seien 300 Millionen Franken immer wieder in der Runde sozusagen in der Betrachtung. Aber insgesamt pumpen die Schweiz ja 7 Milliarden in Forschung. Also hier die Dimensionen zurückzurücken. Außerdem sei keine der EU-Hochschulen unter den Top 50. Vorgestern ist vor 300 Jahren der Königsberger Philosoph Immanuel Kant geboren worden. Das wird in den Medien gross begangen. Ich habe ja gewisse Spezialbeziehungen zu Königsberg, seinem lebenslangen Wohnort, den er fast nie verlassen hat. Meine Mutter kommt von dort her, meine Großeltern haben dort gewohnt, meine Onkel, meine Tanten. Ich war auch mal dort, auch am Kantgrab, übrigens beim Dom. Der Philosoph ist in die Geschichte eingegangen, natürlich aufgrund seiner verschiedenen Theorien, Kritik der reinen Vernunft, Kritik der praktischen Vernunft, Kritik der Urteilskraft, die Schrift zum ewigen Frieden. Und dann gibt es die ewigen Sätze von ihm, zum Beispiel, die Aufklärung ist der Ausbruch, ist der Weg aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, also wie man sich da befreit von den eigenen Verblendungen, oder aber der ganz berühmte Satz, handle so, dass du wollen kannst, dass die Maxime, nach der du lebst, zum allgemeinen, zum praktischen Gesetz werden könnte, jetzt etwas frei hier nach zitiert. Dann aber auch ein interessanter Satz von ihm, etwas weniger bekannt, der Mensch ist das einzige Tier, das arbeiten muss, Immanuel Kant. Adrian Vatter und Rahel Freiburghaus haben einen merkwürdigen Artikel im Tagesanzeiger geschrieben, eine Lobeshymne auf die Mitteparteien, ein Abgesang auf die Pole, wie es da heisst, auf die SP und auf die SVP. Vor allem die SVP bekommt da ihr Fett weg. Es heisst, sie betreibe da ein mäandrierendes Doppelspiel als Bundesratspartei und als Oppositionspartei, weil sie eben auch den Bundesrat kritisiere. Was für ein Unsinn, so etwas darzulegen. In der Schweiz haben die Parteien immer auch ihre Bundesräte kritisiert. Das machen alle. Macht übrigens auch die hochgejubelte Mitte da von Herrn Vatter. Zum Beispiel die FDP und die Mitte haben ja den Bundesrat massiv kritisiert, auch ihre eigenen aufgrund der Russlandhilfe. Also dieses merkwürdige Glorifizieren da der Mitte scheint mir ziemlich absurd. Da geht es vielleicht auch darum, dass sich diese Politologen entsprechend positionieren möchten, um dann an die mittig kontrollierten Forschungs- und entsprechenden Gutachteraufträge zu kommen. Ja, meine Damen und Herren, bevor es hier zu einem Wolkenbruch kommt über den Dächern von Hanoi, verabschiede ich mich mit der Schweizer Ausgabe. Danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie dran, gleich unser internationales Programm auf diesem Kanal.